Vielen Dank. Vielen Dank, Rasha. Vielen Dank, HKW und Kuyo. Danke, dass Sie mir die Möglichkeit.
Histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet,
bevor ich in das Thema eintauche, möchte ich zunächst erläutern, wie ich als Russland-Historikerin zur Ausbildung arabischer und afrikanischer Filmemacher beim FGIC und generell zur Geschichte des Filmaustausches zwischen der Sowjetunion, Afrika und dem Nahen Osten gekommen bin. Ich möchte auch diese ganze Geschichte einbetten in einen breiteren Kontext. Und ich möchte mir anschauen, wie damals in der Sowjetunion die Ausbildung der Filmemacher stattfand. Und ich möchte erzählen, wie das Ganze sich einbettet in die nationale Geschichte, den nationalen Befreiungskampf, wie das porträtiert wurde über das Medium Film. Wenn wir uns die heutige Geschichte anschauen und uns anschauen, wie die Sowjetunion in den 20er und 30er Jahren vorgegangen ist und wie sie diese Themen schon sich auf die Tagesordnung gesetzt hatte, da haben sie damals schon versucht, innerhalb ihres eigenen nationalen Raums die verschiedenen Nationalitäten zu porträtieren. Und da gab es 160 Nationen in der Sowjetunion mit verschiedenen Kulturen, mit Religionen und Sprachen. Sie alle waren sehr unterschiedlich. Nach Ansicht der sowjetischen Behörden hat jedes Volk das Recht, die Besonderheiten seiner Kultur und Lebensweise in den verschiedenen Medien und Kulturmedien auszudrücken, um damit die Ungerechtigkeiten der Zarenzeit zu beseitigen. Und um das zu tun, hat man ihnen die unterschiedlichsten Medien zur Verfügung gestellt. Die Presse. In den 20ern gab es zum Beispiel sehr unterschiedliche Artikel in jüdischer Sprache, in Arabisch, auch in den Sprachen kleiner Völkerschaften im Kaukasus und Zentralasien. Ja, auch im Theater gab es die unterschiedlichsten Theatergruppen, die in den 20er Jahren entstanden, mit Schauspielern aus unterschiedlichsten Nationalitäten. Das Radio war ebenfalls wichtig. Das Kino wurde immer wichtiger und wurde von der sowjetischen Führung präferiert als neue Kunstform. Und schon zur Zeit der Revolution war das Medium Film wichtig und war gerade erst mal 20 Jahre alt. Und somit dachte man, ist das Kino gut geeignet, die Entstehung einer neuen Gesellschaft zu begleiten. Dadurch wurde es auch möglich, dieselbe Botschaft aus Moskau an die Bevölkerung zu verbreiten, die über ein so riesiges Gebiet verstreut war. Das damalige russische Imperium war ja schon ein Riesenreich und war dann ab 1921 vereint als Sowjetunion. Die meisten Menschen in dem damaligen Russischen Reich und später auch nach der Revolution waren Analphabeten und deswegen reagierten sie eben ganz besonders auf Bilder. So konnte man die Menschen beeinflussen über das Bild. Das Filmemachen, das Kino allerdings, war aus verschiedenen Gründen für die große Anzahl von Nationalitäten schwer zugänglich. Erstens gab es noch nicht überall Elektrizität in der gesamten Sowjetunion. Es gab dann Wanderkinos, die von Stadt zu Stadt zogen und auch Filmgeräte waren damals ein knappes Gut. Als die russische Revolution ausbrach, wissen Sie ja, dass viele Filmprofis damals ausgewandert sind, sind nach Deutschland gegangen und vor dem Zweiten Weltkrieg hat man in Russland direkt auch noch gar kein Filmmaterial produziert. Das heißt, man hatte ein Defizit an jeglichem Material, was man brauchte. Aber dennoch hat sich die sowjetische Regierung sich interessiert für das Kino als Kommunikations-, als Lehrinstrument und auch als Schaufenster der Vielfalt der Sowjetunion. Denn man wollte dann die Politik der Gleichheit aller Völker befördern und man wollte jeden Menschen als gleich betrachten, egal wo er herkam. Daher hat die Sowjetregierung immer die Filme auch der individuellen Ethnien in Russland gefördert. Und damit hat man versucht, ein authentisches Bild dieser Nationalitäten zu geben. Das sollten natürlich Bilder sein, die anders sind als diejenigen Bilder, die von den Kolonialmächten verbreitet wurden, die die kolonialisierten Völker porträtierten. Man hatte das Gefühl, dass die unterschiedlichen Völker alle eine eigene Ausbildung erhalten sollten, die Möglichkeit haben sollten, mit ihrer eigenen Kamera, ihre eigene Geschichte, ihre eigene Kultur zu porträtieren, damit man eine authentische Interpretation aller Kulturen hat. Um diese Entwicklung zu beschleunigen, hat die sowjetische Regierung Quoten an Universitäten beschlossen. Und im FGIK, im Moskauer Filminstitut, gab es Ende der 20er Jahren auch solche Quoten für die unterschiedlichen Nationalitäten, sodass sie die Chance haben, zu Filme machen, zu Regisseuren, zu Schauspielern zu werden, in der Lage zu sein, selbst zu produzieren. Teams wurden aber auch für Ausbildungskurse nach Zentralasien, Sibirien oder in den Kaukasus geschickt, um dort die Leute vor Ort zu unterrichten, wie man die Projektionsgeräte bedient. Das reichte ja nicht einfach, dass man da die Filme hinschickt, sondern man musste die Leute in den Kinos auch erstmal entsprechend schulen. Und gleichzeitig hat man aber auch lokal, Kurse zum Drehbuchschreiben installiert im Kaukasus, in Tschetschenien und anderswo. Das zeigt also, dass es ein Filmausbildungsprogramm gegeben hat und dass es so Unterstützung auch gab für Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten. Das war nicht absolut neu, aber es war Teil einer Rhetorik, die man bereits schon in den 20er Jahren hatte hinsichtlich der eigenen indigenen verschiedenen Nationalitäten. Und viele afrikanische Intellektuelle, die die sowjetische Geschichte kennen, sagen, dass sie eben gerade durch das Kino erzogen, gebildet wurden. Ähnlich wie in der UdSSR in den 20er Jahren gab es in Afrika zur Zeit der Unabhängigkeit die Auffassung, dass das Kino ein hervorragendes Instrument ist, um Menschen zu erziehen. Menschen, die vor allen Dingen Analphabeten waren. Man war der Meinung, dass das Kino ein Objekt der Moderne darstellt und damit unbedingt gebraucht wird, um die Wiederbelebung der afrikanischen Gesellschaften zu begleiten. Und schließlich war es für die Afrikaner auch unerlässlich, die Kamera selbst in die Hand zu nehmen, um ihr Land authentisch zu repräsentieren. So gab es Sembène Ousmane, senegalesische Schriftstellerin und Filmemacherin. Sie wurde in den Gorki-Studios ausgebildet, hat 1961 dort studiert. Und das sehen Sie jetzt hier gerade ein Bild aus dieser Zeit, Sembène Ousmane. Und er hat damals gesagt, in den 60er Jahren, als Lenin in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution sagte, von allen Künsten ist für uns das Kino das Wichtigste. Da begann der Kampf gegen das Analphabetentum. Heute für uns in Afrika sind Lenins Worte voll und ganz relevant. Wir können wichtige gesellschaftspolitische Probleme im Kino inszenieren und zeigen. Wir können den Kampf gegen den Neokolonialismus zeigen. Wir können den Übergang von einem alten Afrika zu einem neuen Afrika darstellen. Und überall, wo man den Film zeigt, wird man das verstehen. Das sind Dinge, die wir in den 50er und 60er Jahren überall gehört haben. In unterschiedlichen Ländern hatte man diese Auffassung. Ganz besonders waren es die Intellektuellen, die schon die Erfahrung, die historische Erfahrung der UdSSR kannten, die diese Auffassung vertraten. Wir müssen uns auch daran erinnern, dass das Kino in Afrika seit dem Ende des 19. Jahrhunderts existierte. Dass es ganz normal war, ins Kino zu gehen. Und das haben wir auch schon besprochen in den letzten zwei Tagen. Und wie gesagt, jeder ging ins Kino damals, in den 20er, 30ern und später. Und schon während der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen war das der Fall. Und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kino immer populärer. Die französische Historikerin Odile Georg hat dieses ausgezeichnete gezeigt in ihrem Buch Fantômes sous les Tropiques, Fantômes in den Tropen. Da schaut sie sich die unterschiedlichen Augenzeugenberichte an und Archive und sie zeigt, wie Filme in Afrika aufgenommen wurden. In Ägypten war Kino populär, in den ehemaligen britischen, französischen, portugiesischen Kolonien gibt es unterschiedliche Praktiken des Filmemachens. Und die Überreste des Kinos, die in den 30er Jahren vom faschistischen Regime in Eritrea genutzt wurden, zeigen vom Interesse der Kolonialmächte, das Kino zu nutzen. Es gibt einen gemeinsamen Punkt, der sich bezieht auf Kino und das französischsprachige Afrika. Dort gab es nämlich einen Mangel an Infrastruktur für eigene Filmproduktion. Es gab deshalb auch eine sehr begrenzte Anzahl von Afrikanern, die professionell Filmemacher waren. In Ägypten, in den britischen Kolonien sah das anders aus. Dort gab es schon Mini-Produktionsstrukturen, die relativ früh entstanden sind, im Sudan zum Beispiel. Da kann man sagen, dass die Kolonialmächte etwas geleistet haben, um sich selbst Distributionskanäle zu schaffen für die Kommunikation mit den Kolonisierten. Sie hatten schon private Verleihstrukturen. Aber die Kolonialmächte haben damals die Afrikaner selbst nicht ermächtigt, sich dieser Infrastruktur zu bedienen. Sie haben sie ausgeschlossen von diesen Aktivitäten. Sie wollten nämlich damit auch ausschließen, dass das Kolonialsystem kritisiert wird. René Wautier hat das versucht, Afrika 50 ist ein Film von ihm. Er wurde allerdings teilweise zensiert und von den französischen Behörden beschlagnahmt. In den frühen 50er Jahren gab es jedoch einen Wendepunkt. Zunächst wurde das erste Filminstitut eröffnet, die erste Filmschule, die IDHEC. Das wichtigste Institut für Filmstudien in Paris hat hier die ersten Studenten aus den früheren Kolonien aufgenommen, aus Marokko, aus Tunesien. Nach der Unabhängigkeit kamen auch immer mehr afrikanische Studenten nach Paris, um am Institut des Études Cinématographiques zu studieren. Das ist natürlich nur eine kleine Übersicht, aber hier sehen Sie, wo die Studenten überall herkommen und in welchen Jahren sie schon an diese europäischen Filmschulen gekommen sind, nach Frankreich insbesondere. Das sind also die Studenten, die schon sehr früh nach der Unabhängigkeit in Frankreich studiert haben. Ahmed Belhashmi kam schon 1959 ans ETHEC. Und dann gibt es noch weitere aus Marokko und Dahomey. Da ist Paulin Verrin und das ist ein ganz wichtiger Vertreter des afrikanischen Kinos. Und damals haben die Afrikaner schon begonnen, selbst zu fordern, ihre eigene Filmkunst zu schaffen. Es gab Studenten aus allen möglichen Ländern, Elfenbeinküste, Senegal, Obervolta. Alle diese Leute haben ihre Ausbildung damals in den 40er und 50er Jahren, ihre Ausbildung in Paris erhalten. Auf der britischen Seite sehen wir auch wichtige Persönlichkeiten, die hier studiert haben, erst in Kairo, dann in London, wie Gadala Gobara zum Beispiel. Auch im Sudan haben die Briten schon vor der Unabhängigkeit des Landes das erste Ausbildungsinstitut geschaffen, sodass auch im Sudan die ersten Leute direkt in ihrer Heimat Filmwissenschaften und Filme machen erlernen konnten. Ich habe einen Kollegen, der heißt Konstantin Kotsagoris und der hat gestern gesprochen. Er hat gesagt, die Sowjetunion hat sich als privilegierter Gesprächspartner verstanden in der Zeit, wo die Länder Afrikas Stück für Stück unabhängig wurden. Die Sowjetunion hat damals Militärhilfe geleistet für diese Länder im Kontext des Kalten Krieges. Aber häufig wird dabei vergessen, dass die kulturellen und künstlerischen Aspekte hier ebenfalls wichtig waren, dass es hier künstlerische und kulturelle Kooperation gab. Sie haben vielleicht in der Ausstellung hier im Haus auch gesehen, dass diese Kulturzusammenarbeit auch sehr, sehr wichtig gewesen ist. Schon seit den späten 50er Jahren hat man sich darauf konzentriert. Die Sowjetunion hat damals Bereiche unterstützt, zum Beispiel die Sportentwicklung. Fußballmannschaften wurden gesponsert von der Sowjetunion im Bereich Tanz, im Bereich Musik und ganz besonders in den bildenden Künsten und im Kino gab es Unterstützung. Hier sehen Sie ein Poster, das heißt Guten Morgen Afrika. Poster und andere Werke der darstellenden Kunst haben diese Hilfe immer wieder unterstrichen, die von der Sowjetunion in die neuen unabhängigen Staaten ging. Warum hat man sich so stark aufs Kino begründet und warum wollten sowohl die Afrikaner als auch die Menschen im Nahen Osten und die Sowjetunion da miteinander zusammenarbeiten? Das kann man auf zweifache Weise erklären. Es gab einmal die politische als auch die wirtschaftliche Sichtweise. Politisch gesehen ging es der Sowjetunion um die Verbreitung der kommunistischen Ideologie in den neuen unabhängigen Ländern. Man wollte diese Länder davon überzeugen, dass das kommunistische Modell gegenüber dem kapitalistischen überlegen ist. Das war natürlich für die Sowjetunion immer das ultimative Ziel. Man könnte das Propaganda nennen, aber das ist nicht alles. Man muss hier auch die wirtschaftlichen Aspekte betrachten, die ebenfalls sehr wichtig gewesen sind. Denn wirtschaftlich, ganz besonders nach der Revolution, müssen wir daran denken, dass sowjetische Filme einfach keine weite Verbreitung hatten, zum Beispiel in den französischen Kolonien. Weil die Kolonialmächte das eben geblockt haben. Sie wollten nicht, dass die kommunistische Ideologie sich dort verbreitet. Einige sowjetische Filme kamen jedoch über die Filmclubs auch in diese Länder hinein. Die Filmclubs waren gut organisiert und einflussreich, auch vor der Unabhängigkeit der afrikanischen und arabischen Staaten. Auch vor der Unabhängigkeit ist es möglich gewesen, hier diese Mauer zu überwinden, die Mauer, die man gesetzt hatte, um eben sowjetische Filme nicht zugänglich zu machen. Die Sowjetunion hat mit ihrer Unterstützung sich selbst einen Markt eröffnet für die eigene für die eigenen Filme und das brachte auch Einnahmen natürlich. Aus afrikanischer Perspektive war diese Hilfe der Sowjetunion wichtig und sehr wichtig auch für die afrikanischen Behörden. Denn damit konnten sie sich befreien von ihrer exklusiven Beziehung zu den alten Kolonialmächten, zu Frankreich, zu Großbritannien. Sie wollten sich diversifizieren, sie wollten mehr Partner haben. Und das war der Fall, selbst dann, wenn die Regierung im jeweiligen Land keine sozialistische war. Das sowjetische Kino war außerdem sehr berühmt, hatte ein hohes Prestige. Und am FGIK zu studieren, das war schon wirklich etwas Prestigeträchtiges. Es gab sowieso weltweit nicht allzu viele Filminstitute. Und deswegen hat man in der Sowjetunion gesagt, okay, wir öffnen unsere Ausbildungsstätten nicht nur für unsere eigenen Leute, sondern auch für die Leute aus diesen neuen unabhängigen Staaten. Man hat dann Kooperationsabkommen unterzeichnet zwischen der Sowjetunion und den einzelnen Staaten Afrikas. Da ging es natürlich in diesen Abkommen um mehr, da ging es auch um Militär- und Wirtschaftshilfe, aber auch eben um kulturelle Zusammenarbeit. Hier sehen Sie das Foto von Sékou Touré, der im Herbst 1959 auf die Krim kam, um sich dort mit Nikita Chruschtschow zu treffen und das erste Abkommen zu unterzeichnen. Dann gab es später auch weitere Abkommen mit 16 unterschiedlichen afrikanischen Ländern, die meisten davon 1991 geschlossen. Tunesien, Marokko waren, Guinea, Ghana, Äthiopien, Somalia. Das sind einige Beispiele der Länder, die Abkommen hatten mit der Sowjetunion, die auch den Bereich Kultur umfassten. Bevor Samben Osman angefangen hat, in Moskau zu studieren, gab es zwei Filmemacher aus Guinea, die nach meiner Quelle bereits in Moskau studiert haben. Sékou Touré hat zwei junge Männer 1959 nach Moskau geschickt, Bob Sow. Sow Mamadou hieß er eigentlich, ich weiß nicht, wann er geboren war, ich weiß nur, er wurde 1970 ermordet. Der zweite war Touré Khalil. Er hat am Zentralstudio für Dokumentarfilm in Moskau eine Ausbildung durchlaufen. Alexander Medvedkin und Kirill Nikitin haben die beiden Leute aus Guinea ausgebildet. Es waren sehr wichtige Persönlichkeiten, sehr wichtige Dokumentarfilmer. Die haben dann auch den ersten Film gemacht in Moskau. Dieser Winter in Moskau nannte er sich. Ich bin allerdings noch nicht auf diese beiden Filme gestoßen in den russischen Archiven. Ich suche noch danach und ich gebe da auch nicht auf. So, im Rahmen dieses Programms hat die Sowjetunion auch Filmtechniker nach Afrika geschickt, hat die Vorführer ausgebildet in Afrika direkt, sodass die sowjetischen Filme dort auch gezeigt werden konnten in guter Qualität. Hier sehen Sie Andrei Zarelin, einen sowjetischen Diplomaten. Umgeben von diesen 10 Vorführern. Andrei war einige Monate in Conakry, um dort die Vorführer auszubilden. Und Sie sehen, seine Schüler sitzen hier mit ihrem Lehrer Andrei Zarelin zusammen. Von da an können wir im Rahmen des immer wichtiger werdenden politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und bildungspolitischen Austausches die Beziehung zwischen der UdSSR und den verschiedenen Ländern und Afrika und des Nahen Ostens belebte, auch sehen, dass mehr und mehr junge Afrikaner hier Studenten in der Sowjetunion waren. Das waren vor allen Dingen Studenten aus dem Nahen Osten, aber auch aus dem Irak. Das sehen wir schon in den frühen 60er Jahren. In den 60er kamen immer mehr auch aus Syrien und Palästina junge Studenten. Aus Äthiopien, aus Marokko sind hier abgebildet und da sehen Sie die Studentenausweise dieser jungen Leute, die ich noch in den Archiven gefunden habe. Hier sehen Sie Michel Papatakis aus Äthiopien. Er hat ab 65 studiert und er wird als der erste äthiopische Filmemacher betrachtet. Nikos Papatakis, ebenfalls Tereken Getashew, ebenfalls aus Äthiopien, hat sein Diplom 1966 erhalten. Kosta Djanje hat seinen Abschluss 1966 gemacht. Und von Kosta Djanje werden wir heute noch hören. Dann haben wir Sila Imi, der 67 seinen Abschluss gemacht hat, Touré Mandiou, auch 67, Abbas al-Shallah aus dem Irak, ebenfalls mit Abschluss 1967. Und dann haben wir noch Abderrahman Moulin, der sein Diplom 1967 bekam. Und die ganzen Leute aus Guinea, die ich hier gezeigt habe, sind dann später die Gründer des ersten Filminstituts in ihrem eigenen Land gewesen. Hier sehen Sie das Logo dieses ersten Filminstituts, Silly Cinema, gegründet eben von den Studenten, die ihre Erstausbildung in der Sowjetunion erhalten hatten. Die meisten der Studenten wurden von ihrer Regierung entsandt zum Studium. Und sie haben alle ein Stipendium von der sowjetischen Regierung erhalten. 90 Rubel im Monat, das war schon eine ganze Menge Geld zur damaligen Zeit. Das heißt, sie haben ein Stipendium erhalten, das höher war als das der sowjetischen Studenten. Und da gab es so manche Eifersüchtelei zwischen den ausländischen und den inländischen Studenten deswegen. Manchmal haben sich auch Studenten persönlich beworben. Suleyman Sissin zum Beispiel hat sich persönlich beworben, war aber auch unterstützt von seiner Regierung. Er hat sich persönlich ans FGIG gewandt und wurde nicht einfach als Teil einer Regierungsdelegation zum Studium entsandt. Viele der FGIG-Studenten gingen in die Sowjetunion nicht unbedingt weil sie unbedingt am FGIG studieren wollten, sondern weil sie eben da ein Stipendium bekamen. Und da haben sie natürlich erst zunächst Russisch lernen müssen und manche haben auch hier zum ersten Mal das sowjetische Kino kennengelernt. Nach ihrer Ankunft in der Sowjetunion mussten sie wie alle anderen ausländischen Studenten erstmal ein Vorbereitungsjahr absolvieren. Wer gestern mit dabei war, der wird das gesehen haben. In Susakos Film wird darauf eingegangen. Nämlich dieses Vorbereitungsjahr, ein Jahr Russischstudium. Das war nicht immer ein Jahr, das in Moskau gemacht hat. Susako hat zum Beispiel in Rostov gelernt und deswegen hat er auch seinen Film über Rostov später gemacht. Die meisten Studenten, das möchte ich unterstreichen, haben es doch nicht geschafft, ausreichend Russisch innerhalb eines einzigen Jahres zu lernen. Viele Studenten haben mir gesagt, in den ersten Monaten im FGIG war es für sie doch unheimlich hart, weil sie wurden behandelt wie jeder einheimische Student, die Dozenten sprachen Russisch. Sie haben sich nicht angestrengt, langsamer zu sprechen. Das heißt, die Ausländer saßen zusammen mit sowjetischen Studenten. Sie mussten sich hart konzentrieren, um überhaupt folgen zu können. Aber nach ein paar Monaten ging das eigentlich ganz gut, meinten die meisten. Hier möchte ich auch unterstreichen, dass diese Studenten in Gruppen zusammengefasst waren, meistens 15 Leute in einer Seminargruppe. Und diese Seminargruppen waren gemischt, alle möglichen Leute aus dem Ausland und aus den verschiedensten sowjetischen Regionen. Hier sehen Sie so ein Bild aus den 60er Jahren. Studenten zusammen mit Anatoly Stabilini, ihrem Dozenten. Hier sieht man asiatische, afrikanische Gesichter. Man sieht hier Studenten aus dem Irak mit dabei. Es war also ein Zusammentreffen der unterschiedlichsten Kulturen in diesen Masterclasses. Die Studenten hatten die Möglichkeit, sich ihr eigenes Fach auszuwählen. Sie konnten zum Beispiel Regie studieren, konnten Drehbuchautoren werden, Filmkritiker, Bühnenbildner, Kameraleute. Das Studium dauerte 5 Jahre in der Regel, aber häufig blieben die Studenten länger. Und manche haben sich auch entschlossen, ihren Doktor gleich noch dort zu machen, beziehungsweise irgendwelche Praktika zu absolvieren in Filmstudios. Also die meisten Studenten blieben so im Durchschnitt 6 Jahre, 6 bis 8 Jahre. Die Kurse, die sie belegten, entwickelten sich natürlich entsprechend dem politischen und sozialen Kontext innerhalb und außerhalb der UdSSR. So kann man hier einen Studenten sehen, Kostadjane, den wir noch später besprechen werden. Hier habe ich ein Foto von Mohammed Abdelouaka. Er ist heute bei uns. Das ist das Foto von seinem Studentenausweis. Er hat am FGIK studiert zwischen 66 und 71. Kostadin Katiakouras hat gesagt, bis 1968 waren all diese ideologischen Fächer noch obligatorisch mitzubelegen, auch für die Ausländer. Nach 68, wegen des Prager Frühlings und seiner Auswirkungen, hat man sich viel stärker noch konzentriert auf die ideologische Beeinflussung über die entsprechenden Kurse. Und hier sehen Sie die Kurse, die Mohammed Abdelouaka belegen musste. Da gab es sehr viel Ideologie dabei, marxistisch-leninistische Philosophie, Wirtschaftsgeschichte, wissenschaftlicher Kommunismus, marxistisch-leninistische Ethik, es gab auch Psychologie, Kunstgeschichte, allgemeine Kulturkurse, Fremdsprachen, Musik, Musiktheorie, Literatur. Natürlich gab es auch Russisch als Fach mit dabei. Und da gab es dann natürlich auch die Fachkurse, Filme machen für Kino und Fernsehen, Schnitt, Dramaturgie, Aufnahmen, Schauspiel. Es gab auch Kurse zu Produktion und zur Filmwirtschaft, zu allen Wirtschaftsfragen im Bereich Film. Es gab auch eine Geschichte, es gab auch eine Fachgeschichte des internationalen Kinos. Und da sehen Sie schon, wie vielfältig die Ausbildungsgänge angelegt waren. Manchmal sehen das die Leute als politische Indoktrinierung an, aber das war tatsächlich nicht wirklich der Fall, weil, wie man hier sieht, gibt es doch sehr viele fachbezogene Kurse, die belegt werden konnten oder mussten. Die Studenten waren absolut nicht passiv in diesen Kursen. Alle ausländischen Studenten mussten ihre Präsentationen anfertigen, mussten ihr Land, ihre Kultur vorstellen in Präsentationen. Hier sehen Sie Sela Ami, er spricht über Afrika. Da sieht man, dass er da gerade die Karte Afrikas gezeichnet hat. Und zur Rechten sehen Sie einen Studenten, der eine typische Musikdarbietung seines Landes gibt. Das heißt, die Studenten wurden auch immer stimuliert, ihre Kultur anderen Studenten am FGIK nahezubringen. Die Studenten haben auch an den unterschiedlichsten Festivitäten teilgenommen. Hier ist der 60. Jahrestag des FGIK, der da gefeiert wird. Und Sie sehen, dass die Studenten da jeweils in ihrer Nationaltracht auftreten. Und da gab es direkt so eine Demonstration, die man organisiert hat zum Jahrestag. Auch draußen vor den Toren der Lehranstalt gab es jede Menge Übungen. Hier sieht man die Studenten mit ihren Kameras. Ihre Aufgabe war da am 9. Mai die Demonstration zum Ende des großen Vaterländischen Krieges darzustellen. Sie sollten Fotos machen von dieser Demonstration von Teilnehmern. Und das war so eine der praktischen Übungen, die man gemacht hat, eben draußen vor Ort. Die Ausbildung der Studenten enthielt natürlich auch jede Menge Filmprogramme. Sie haben dort französische, italienische Filme gesehen, japanische Filme, natürlich auch sowjetische. Film sehen war ganz wichtig für sie. Es schärfte ihren Blick auf die Welt und auf die Cinematografie. Dieses Foto zeigt hier eigentlich nicht, was da für ein Film ganz genau läuft, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Film ist. Ein Foto ist, wo die Studenten kaum Platz finden im Lehrsaal, wo die Filmvorführungen stattfanden. Diese Studienjahre enthielten viele praktische Aufgaben. Entweder man musste ein Drehbuch schreiben, man musste einen Film machen. Und wir haben das ja schon gestern und vorgestern ausführlich diskutiert. Diejenigen, die Regie studiert haben, mussten vom ersten Jahr an ihre eigenen Projekte machen, einen eigenen Stummfilm produzieren auf 16 mm. Im dritten Jahr gab es dann in einem Produktionsstudio ein Praktikum. Dort musste ein 35 mm Film gemacht werden. Und ihr Abschlussfilm im fünften Studienjahr war auch obligatorisch. Wir haben schon welche davon gesehen und wir werden auch später heute noch einige dieser Abschlussfilme uns anschauen. Die Ansätze der jeweiligen Lehrkräfte waren natürlich unterschiedlich. Es gab die Masterklassen, die sich mit diesem oder jenem Aspekt beschäftigt haben. Jean-Pierre Ledoux, der am FGIK studiert hat in den 60er Jahren, hat mir gesagt, dass er sich gut erinnert, dass er seine erste Lektion hatte mit Michael Rum. Und Michael Rum hat gesagt, was soll ich machen? Soll ich für dich Regie unterrichten oder soll ich dir sagen, wie wir Filme gemacht haben, historisch in den 20er und 30ern? Und die Studenten haben gesagt, ja, wir würden gerne was über Eisenstein erfahren. Wie hat er gearbeitet damals in den 30ern? Und so war das Training. Es war schon praktisch organisiert. Man hat sich auch bezogen auf die Erfahrung der 30er. Und dann später hat Michael Rum natürlich den Studenten auch beigebracht, wie sie mit einer großen Filmkamera arbeiten. Und jeder Student hatte einen Kurzfilm zu machen und ihn zu diskutieren mit seinen Kommilitonen. Die Beziehung zwischen den Studenten und den Lehrern waren häufig sehr, sehr eng. Archivdokumente, die ich gefunden habe, zeugen von den manchmal kindlichen Gefühlen, die diese Schüler gegenüber ihren Lehrern hatten. Der Guinéen Touré Mondiou schrieb 1967, dass er alles Leonid Michailowitsch Christi verdankt, der für ihn sowohl ein Vater als auch ein Lehrer war. Suleiman Cissé aus Mali hat an seinem Abschlussbericht darauf verwiesen, dass er viel seinem Meister Boris Wolczyk verdankt. Also das zeigt doch tatsächlich die enge Beziehung. Und als Historiker müssen wir natürlich immer vorsichtig Dinge bewerten, persönliche Aussagen bewerten, aber die Dankbarkeit scheint doch überall durch. Und ich denke, das ist auch eine echte Dankbarkeit, die sich hier zeigte. Ein großer Teil der Ausbildung der FGIK-Studenten bestand darin, selbst Filme sich anzuschauen und zu diskutieren und dann natürlich auch welche zu machen. Es ist sicher interessant, hier die Arbeit dieser Studenten anzuschauen und zu sehen, wie über diese Filme, die sie konsumiert haben, sie ihren eigenen Blick entwickelt haben und wie sie ihre Arbeit verfeinert haben, wie sie ihren Blick auf die Welt detaillierter gemacht haben. Jedes Mal, wenn ich meine Forschung vorstelle, dann sagen die Leute meistens, naja, das sind doch Propagandafilme, die diese jungen Leute gemacht haben. Aber ich will eigentlich mal darüber sprechen, was ist eigentlich ein Propagandafilm? Sehen wir da nur eine Art von Film im Sowjetunion? Ist es nicht so, dass Eisensteins Filme, dass Roms Filme und Chukreis Filme viel weiter gehen? Zeigen sie nicht verschiedenste Perspektiven, trotz der eng gesetzten Rahmenbedingungen in der Produktion, zeigt doch jeder Künstler der Sowjetunion auch seine persönliche Sicht und gibt einen eigenen Blick und nicht nur die politische Botschaft, die darüber gebracht werden soll. Man muss allerdings auch sagen, es gab militante Filmemacher zwischen diesen Filmemachern. Michel Papatakis zum Beispiel machte einen Abschlussfilm, der hieß August 1927, aber produziert wurde er 1965. Und dieser Film handelt von der Verurteilung zweier italienischer Anarchisten in den USA, die in den 20er Jahren dort zum Tode verurteilt wurden. Viele Studenten reden in ihren Abschlussarbeiten über ihr eigenes Leben, über den antikolonialistischen Kampf. Und hier sehen Sie ein Foto aus einem solchen Film. Das ist ein Abschluss, stammt aus dem Abschlussfilm von Jeremy Tolin, den er in den 60er Jahren gemacht hat. Und hier haben Sie das Foto irakischer Studenten, die machen gerade Proben für einen Film, wo es um die Überwindung des kolonialen Systems geht. Also viele der Filme waren tatsächlich ausgerichtet auf diesen Kampf gegen die Kolonisierung. Der politische Hintergrund dieser jungen Studenten war natürlich noch nicht völlig klar und eindeutig in Stein gemeißelt. Ihre Weltsicht, ihre Ideologie war noch in der Entwicklung. Und wir können hier sagen, dass ihre Abschlussfilme häufig einen Rückgriff auf einen sozialen Realismus nehmen und nicht unbedingt auf den sogenannten sozialistischen Realismus. Man sieht in diesen Filmen sowjetischen Einfluss, den Einfluss des italienischen Neorealismus. Die meisten Abschlussarbeiten dieser Studenten zeigen, dass sie wirklich darauf brennen, die Realität ihrer eigenen Länder zeigen zu können, wie ihre Landsleute zu Hause leben. Touré Mondiaux hat in seinem Abschlussbericht auch geschrieben, dass er Dokumentarfilmer werden will, um das wirkliche Leben der Arbeiter und Bauern in Guinea zu zeigen. Souleymane Cissé zeigt in seinem Film Der Student, wie ein afrikanischer Student, der Medizin in der Sowjetunion studiert, zwischen dem Erbe der traditionellen Medizin in seinem Dorf und der westlichen modernen Medizin hin und her gerissen ist. Also auch diese Themen kommen immer wieder hoch in den Arbeiten. Wir werden uns gleich einen Film ansehen, der ganz eindeutig zeigt, wie vielfältig und auch zwiespältig die filmische Arbeit war. Es gab aber auch Studenten, die gar nichts Politisches gemacht haben, sondern einen Film noir oder einfach Thriller. Sie haben auch auf literarischer Grundlage gearbeitet. Zum Beispiel gab es Filme, die zurückgingen auf Ernest Hemingways Kurzgeschichte The Killers. Und Tarkowski war ebenfalls ein sehr wichtiger Lehrmeister. Costa Diagne bezog sich auf Alberto Moravias Kurzgeschichte Troppa Ricca für seinen Diplomfilm The Woman. Den Film werden wir heute im Lauf des Abends sehen. Das heißt, auch die internationale Welt der Kinematografie war eine wichtige Inspirationsquelle. Zusammenfassend kann man sagen, dass es schwierig ist, genau zu sagen, wie viele Studenten aus Afrika und dem Nahen Osten an der WGIK studiert haben, seit den 50er Jahren bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich weiß, dass es insgesamt 11 Guineer, 11 Äthiopier, 25 Iraker waren, 25 oder mehr Syrer, 4 aus der Demokratischen Republik Kongo. Und ich denke, ich habe noch viele gar nicht beachtet. Aber meiner Schätzung nach waren es insgesamt 150 Studenten, die am WGIK studiert haben. Das sind jetzt nur die am WGIK, aber das war ja nicht das einzige Ausbildungsinstitut. Es gab ja auch das Leningrader Filminstitut, wo auch ausländische Studenten waren, das LIKI. Viele Studenten haben studiert in Kiew an der Uni und natürlich auch in den Filmschulen der anderen Länder des Ostblocks, in Prag, in Lodz in Polen oder in der DDR. Ihre Reise war einzigartig. Sie hatten viele Schwierigkeiten und häufig haben sie auch unter Rassismus gelitten, gerade in Ländern, die eigentlich die Heimat der Völkerfreundschaft sein sollten. Aber das war nur die eine Seite. Häufig haben sie trotzdem sehr, sehr lange, unerschütterliche Freundschaften gefunden. Natürlich gab es viel mehr Studenten, die anderes studiert haben, Medizin oder Verwaltungswissenschaften. Und trotzdem haben die Studenten an den Filmschulen eine wichtige Rolle gehabt. Sie haben geholfen, das Filmerbe dieser Länder zu begründen oder wiederherzustellen. Also ihr Studium, ihre spätere Laufbahn ist aus filmgeschichtlicher Sicht sehr interessant und ist auch ein Beispiel für viele der Filmemacher, die heute arbeiten.
Merci, Gabriel. Merci beaucoup.